Wir leben im Massenzeitalter der sauberen Hände. Die Inflation von Gutwilligen ist unabsehbar. In einer Sintflut von Unschuld werden wir versaufen.
Raimund Bahr ist Autor des Buches Günther Anders, Leben und Denken im Wort. Für ihn war die Begegnung mit dem Werk von Günther Anders ein regelrechtes Aha-Erlebnis. Und er sieht darin bis heute einen Schlüssel zum Verständnis der Gegenwart.
Günther Anders hat mir sofort erklären können, warum es so ist, wie es ist. Und seither kann ich die Welt auch besser erklären. Nicht nur mir, sondern auch anderen. Ich glaube, dass er ein unfassbar luzider Geist war im Sinne dessen, dass er Dinge sehr schnell verarbeiten konnte, die er gesehen hat. Günther Anders hat jeden Tag war er umgeben von Dingen, die sich technologisch entwickeln. Er war mitten in der technologischen Entwicklung sozusagen am Puls der Zeit. Und er hat einfach hingeschaut. Viele haben dort ja nicht hingeschaut. Ich denke ja, dass seine Theorie eine Theorie fürs 21. Jahrhundert ist und nicht fürs 20. Weil auch die Atomfrage ja jetzt wieder aufkommt. Also wenn man jetzt sieht, was jetzt wieder an Themen kommt, das könnte man wunderbar mit Günther Anders erklären. Ich halte ihn für einen der zeitgenössischsten Essayisten überhaupt.
Bernd Lassahn, Schriftsteller und Herausgeber des Günther Anders Lesebuchs, sagt über ihn:
Er versucht uns, das Lebensgefühl des modernen Menschen zu beschreiben. Der Mensch ist von seiner Tätigkeit, von dem, was er tut und auch von dem, was er konsumiert, auf eine besondere Art entfremdet, die er Verbiederung nennt. Und es spielt eine große Rolle, dass immer diese Bilderwelt dazwischen tritt. Und dass der Mensch heute in einer besonderen Art und Weise in der Welt lebt, die ihm das unmittelbare Gefühl für dieses Leben verdirbt. Deswegen heißen diese Bücher ja auch im Untertitel über die Seele des Menschen. Er spricht tatsächlich noch von einer Seele im Zeitalter der dritten oder vierten industriellen Revolution. Er spricht also über die industrielle Revolution, also über den Stand der technischen Entwicklung heute und was das mit unserem Lebensgefühl macht, was das anrichtet, wie wir fremd werden in dieser Welt durch die Technik, die wir nicht beherrschen, sondern die uns beherrscht. Es ist so, dass wir wirklich wie Diener sind dieser Geräte. Es ist eine sehr schöne Erzählung, der hat eine Beobachtung von bestimmten Spielautomaten, das beobachtete er in Japan, und wo er wirklich merkt, die Menschen bedienen diese Geräte, als wären sie die Diener dieser Geräte. Ja. Das ist eine Art Glücksspiel, was sie machen, dann können die da so ein paar Punkte oder ein paar Kügelchen gewinnen und so. Und die schauen nur immer, was diese Maschine mit ihren verlockenden Lichtlein und Blinken, was die irgendwie anrichtet. Aber letztlich kniet der Mensch tatsächlich wie vor einem Altar und bedient die Technik.
Seit der Industrialisierung leben wir in einem Zeitalter, in dem die Technologie, unsere Produkte, Geräte und Maschinen immer perfekter werden. Anders zufolge löst diese zunehmende technische Optimierung in uns Menschen eine Scham aus, eine prometheische Scham. Diesen Gedanken führt er bereits in Die Antiquiertheit des Menschen aus, geschrieben Anfang der 1950er Jahre.
Obwohl sturer als seine Produkte, ist der Mensch nämlich auch kurzlebiger, sterblicher als diese. Jedenfalls kommt es für ihn nicht in Betracht, mit der Langlebigkeit, um nicht zu sagen Unsterblichkeit, die er, wenn er nur wünscht, seinen Produkten verleihen kann, in Wettbewerb zu treten. Natürlich im strikten Sinne unsterblich sind auch unsere Produkte nicht. Auch die Haltbarkeit unserer eingelegten Früchte, unserer gefrorenen Rühreier oder die unserer Langspielplatten oder Glühbirnen ist begrenzt. Aber in der Mehrzahl der Fälle sind wir es doch, wir Menschen, die den Produkten ihre Sterblichkeit zugewiesen, die Begrenzung ihrer Lebensdauer berechnet und dosiert haben. Die Tatsache, dass wir uns unseren Produkten unterlegen fühlen, obwohl wir sie produzieren, ist ja eben der Gegenstand dieser Untersuchung. Was zählt, ist also auch hier allein unsere Benachteiligung, allein die Tatsache, dass wir selbst an der Tugend, die wir unseren Produkten übergeben, nicht teilhaben können. Was in diesem Falle bedeutet, dass es keinem von uns vergönnt ist, in mehreren Exemplaren zu existieren, dass keiner die Chance genießt, wie Glühbirne oder Langspielplatte, in der Gestalt eines neuen Exemplars sich selbst zu überleben. Kurz, dass wir unsere Frist weiter in obsoleter Einmaligkeit absolvieren müssen. Und das ist eben für denjenigen, der die Tugenden der Gerätewelt als vorbildlich anerkennt, wiederum ein Makel, wiederum ein Grund zur Scham.
Der Philosoph und Autor Konrad Paul Liesmann hat Günther Anders noch persönlich gekannt und hat mehrere Bücher über ihn geschrieben.
Wir schämen uns unserer Unbedarftheit, unserer Unfähigkeit, unserer Kleinheit diesen Geräten gegenüber oder der Omnipotenz dieser Geräte gegenüber. Und diese Scham, so Günther Anders, und das ist ja wirklich heftig diskutiert worden, ist eine Alltagserfahrung. Also immer wenn wir uns jetzt klein fühlen oder diesen Geräten gegenüber nicht wirklich kompetent fühlen, akzeptieren wir eigentlich genau dieses prometheische Gefälle, wie er das genannt hat, diese große Differenz, die eben besagt, nicht ich habe jetzt die Macht über die Maschine, über das Gerät, über diese Technik, sondern diese Technik beherrscht mich. Wir versuchen das uns vielleicht schön zu reden. Wir sprechen von digitalen Assistenten und nicht von digitalen Herren. Aber wir müssten natürlich von digitalen Herren sprechen. Aber es ist gleichzeitig auch genau diese Scham. Wer gesteht sich schon gerne ein, dass er nicht souverän ist, sondern unterworfener ist? Wer gesteht sich gerne ein in einer Welt, die ständig von Freiheit spricht, von Selbstoptimierung spricht, von Empowerment spricht, von Souveränitätsgewinnung spricht? Wer gesteht sich gerne ein, hier Knecht zu sein und einfach nur das durchzuführen, zu tun, was die Maschinen uns anschaffen? Wir haben viele Strategien entwickelt, um uns das schön zu reden. Es gibt dieses Gefälle zwischen Mensch und Maschine. Nur, was bei ihm noch zu einer Protesthaltung geführt hat, zu einer Form von Verzweiflung, zu einer Form von, das kann doch nicht sein, dass der Mensch sich hier unterwirft. Das haben wir ins Positive gewendet und sagen, es ist gut so, dass es so ist. Es ist gut, dass die Maschinen mächtiger sind als wir selber. Es ist gut, dass wir Verantwortung an Algorithmen delegieren können. Das entlastet uns. Und wir müssen nicht mehr für das, was wir tun, verantwortlich sein, wenn die Entscheidungen ohnehin von anonymen, automatischen Apparaten getroffen worden sind.
Wir alle kennen diese Alltagserfahrung. Frau Kuhnfeld, Journalistin und Drehbuchautorin, beschreibt sie sehr einfühlsam in einem Artikel im Spiegel aus dem Dezember 2021 unter dem Titel »Kann man seinen Computer töten?«
Warum bin ich zu blöd, ein Smart-TV korrekt zum Laufen zu bringen, eine Soundbar zu programmieren und dafür zu sorgen, dass unser bescheuertes Küchenradio nicht immer um 3.24 Uhr morgens von allein angeht? Warum streiten wir immer sofort, wenn etwas am Computer nicht funktioniert? Warum machen uns diese Geräte so wütend? Wir haben uns eine Welt geschaffen, der wir nicht gewachsen sind. Sie funktioniert besser ohne uns. In der Küche einer Freundin steht eine Spülmaschine, die sieht aus wie ein Raumschiff und war auch fast so teuer. Aber man kann von außen nicht erkennen, ob sie läuft. Irgendwo im Internet gibt es eine Bedienungsanleitung, aber das Problem ist nicht aufgeführt. Man muss sich hinknien und horchen, ob sie brummt, bevor man seine Tasse reinstellt, weil sonst das Wasser rausspritzt. Neulich ist das wieder passiert. Und ich habe gesehen, wie ihr Mann die super teure Spülmaschine in die Seite getreten hat. Kein Einzelfall. 62% aller PC-Nutzer haben ihren Computer schon mal angeschrien. 31% die Maus geschlagen oder auf den Boden geworfen. 15% gegen das Gehäuse getreten. Und vermutlich sind diese Zahlen in den vergangenen 2 Jahren genauso deutlich angestiegen wie unsere Abhängigkeit von und unsere Ohnmacht angesichts der Technik. Ein IT-Fachmann des eigenen Hauses hat mir kürzlich erzählt, dass er öfter mal mit der Faust mitten in die Tastatur schlägt. In Colorado hat ein Mann vor einigen Jahren seinen Computer erschossen. 8-mal hat er mit einer 9-mm-Pistole abgedrückt. Overkill nennt man so etwas unter Kriminalisten. Ein klares Indiz dafür, dass jemand von Wut, Verzweiflung und Ohnmacht überwältigt wurde. Die Logik der Maschinen hat sich längst auf die Logik der Prozesse übertragen. Im neuen Regierungsprogramm steht Digitalisierung ganz oben. Im Großen bin ich natürlich dafür. Im Alltag denke ich manchmal, Bitte nicht. Die Digitalisierung soll alles einfacher machen und schneller. Ich frage mich oft, für wen und wann? Wenn ich endlose Nummern in Formulare für die Paketnachverfolgung eintrage und am Ende doch durch die Nachbarschaft irre, um meine Sendung zu finden? Wenn ich für eine Karte im Freiluftkino ein Konto im System anlegen muss? Noch eines zu den vielen anderen Konten, die ich in anderen Systemen angelegt habe. Wenn das Kinokonto mit einem Code bestätigt werden soll, aber der erstmal im Spam-Ordner landet und dann die vorgesehene Antwortzeit abgelaufen ist, ich mache mit, weil es nicht anders geht. Ich klicke und drücke, ich bestätige und speichere, ich sende. Was ich damit genau in Gang setze, weiß ich meistens nicht. Ein großes Mysterium, ein Nebel, ein Rätsel. Was wir zu sehen bekommen von unserer Wirklichkeit, ist nur noch die Benutzeroberfläche, nicht mehr die Wirklichkeit selbst. Ursache und Wirkung sind nicht mehr nachvollziehbar. Man kann keinen mehr fragen. Verantwortlich ist immer das System. Wir drücken Knöpfe, wir klicken Links. Aber was dahinter geschieht? Keine Ahnung. Wir sind wie die Kinder im Kasperle-Theater, die mit dem Kasperle mitfiebern und schreien, wenn sie das Krokodil sehen. Die meisten von uns ahnen zwar, dass da hinter dem Vorhang einer sitzen muss, der die Puppen führt. Aber wer genau das ist und was er bezweckt und wie man im Notfall an ihn rankommt, wissen wir nicht. Können wir nicht wissen. Hauptsache, das Stück funktioniert und hat ein Happy End und das Kasperle überlebt.
In den 1960er Jahren schreibt Günther Anders ein Buch mit dem Titel »Der Blick vom Mond«. Darin denkt er mit scharfem Blick über die Bedeutung der Weltraumflüge nach und über den Platz des antiquierten Menschen in einer technologischen Welt. Zum Beispiel, als er die Rolle des Astronauten analysiert – ein Sinnbild für den einmontierten Menschen.
Tatsächlich gibt es wohl keinen Menschen, der die von mir geschilderte Obsoletheit des bisher gültigen Menschenmodells besser illustrieren könnte als der in die abgeschlossene Kapsel einmontierte Monteur, der, ganz abgesehen davon, dass er sich von seiner irdischen Heimat entfernt, in den Apparat als Teilstück eingefügt ist. Und der, um klaglos gleichgeschaltet mit diesem Apparat funktionieren zu können, jahrelange Human Engineering genannte Modifikationen seiner selbst, genauer Verdinglichungen seines Personseins, über sich ergehen lassen muss. Wirklich ist hier das klassische Verhältnis von Mensch und Instrument total invertiert. Während bis vor kurzem das Instrument als die Verlängerung des Menschen gegolten hatte und diese Betrachtung rechtmäßig gewesen war, ist nunmehr der Mensch zum Stück bzw. zur Verlängerung des Instruments geworden. Kaum irgendwo ist diese Umkehrung, deren Herrschaft oder Nichtherrschaft über die Antiquiertheit oder Nichtantiquiertheit des Menschen entscheidet, so deutlich sichtbar wie im Raumflug. Und es ist gewiss kein Zufall, dass einer der intelligentesten Astronauten, nämlich der Mondbesucher Aldrin, einem amerikanischen Blatte zufolge auf die Frage eines Reporters, aus welchem Grunde die USA denn noch immer anstelle von Apparaten richtige Menschen ins Universum hinein katapultierten, eine Antwort gegeben hat, die dem Text der Antiquiertheit entnommen zu sein scheint. »Weil wir der Ansicht sind«, antwortete Aldrin nämlich, dass Menschen zuweilen noch dazu fähig sind, eine ganze Menge von dem zu leisten, was Maschinen leisten können.